Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Heute geht es um das Thema Umsatzsteuer im Zusammenhang mit Bauleistungen. Wir wollen uns Fälle ansehen, wo es im Regelfall zur Übergang der Steuerschuld kommt und wo nicht. Zu Gast bei mir im Steueraffenstudio ist Maria Koller. Sie ist Steuerberaterin bei der Steuerberatung Feldbach. Hallo Maria.
Grüß dich.
Wieso gibt es beim Thema Bauleistungen eine eigene Regelung für die Steuerschuld und was soll eigentlich damit erreicht werden?
Es ist so, dass im Bereich der Bauwirtschaft immer wieder Betrugsfälle vorgefallen sind und das wollte natürlich der Gesetzgeber vermeiden und hat hier eine Regelung geschaffen, wobei es zum Übergang der Steuerschuld für die Umsatzsteuer kommt. Dadurch kann die Umsatzsteuer, die dann nicht vom Leistungserbringer abgeführt wird, vermieden werden.
Wie verhält es sich eigentlich generell mit dieser Steuerschuld bei Bauleistungen? Gibt es hier Unterschiede zum Regelfall? Beziehungsweise was ist der Regelfall überhaupt?
Der Regelfall ist ja, dass der Leistungserbringer die Umsatzsteuer an das Finanzamt abführt und der Leistungsempfänger diese Vorsteuer geltend machen kann. Das ist der Regelfall. Hier in diesem Fall, wenn es diese Voraussetzungen vorliegen, dann kommt es bei diesen Bauleistungen zu einem Übergang der Steuerschuld. Das bedeutet, hier führt nicht mehr der Leistungserbringer die Umsatzsteuer ab, sondern der Leistungsempfänger. Der hat dann gleichzeitig Umsatzsteuer und Vorsteuerabzug. Für ihn ist es also ein Nullspiel.
Und unter welchen Bedingungen gilt diese Bestimmung?
Diese Bestimmung gilt für Unternehmer, der Bauleistungen erbringt, entweder an General- oder Subunternehmer oder an einen Unternehmer, der üblicherweise Bauleistungen erbringt.
Jetzt ist das Thema Bauleistungen schon öfters gefallen. Vielleicht sollten wir mal definieren, was man ganz genau unter einer Bauleistung versteht. Also was alles in diese Kategorie fällt.
Bauleistungen sind Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Reinigung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen. Bauleistungen sind aber auch Überlassung von Arbeitskräften, wenn diese Arbeitskräfte Bauleistungen erbringen. Und als Bauwerk gilt etwas, was mit dem Erdboden verbunden ist. Also das können auch hergestellte Anlagen sein, die mit Grund und Boden verbunden werden.
Also nicht nur Gebäude.
Nicht nur Gebäude, auch im Hoch- und Tiefbau zum Beispiel gibt es Leistungen, Bauleistungen, wenn sie Straßen betreffen, Tunnels, Kraftwerke, Silos, Fenster und Türen und auch mit einem Gebäude fest verbundene Einrichtungsgegenstände.
Gut, ich glaube, dann haben wir jetzt einmal grob zusammengefasst, was Bauleistungen sind. Können wir vielleicht auch definieren, was keine Bauleistungen sind?
Ja, das ist oft nicht so leicht. Exemplarisch kann ich einmal anführen, Beförderungsleistungen sind zum Beispiel keine Bauleistungen oder ausschließlich planerische Leistungen oder die Vermietung von Geräten.
Wie sieht es mit Wartungsarbeiten aus?
Wartungsarbeiten könnten Bauleistungen sein, wenn Teile verändert, bearbeitet oder ausgetauscht werden. Wenn das nicht der Fall ist oder nur eine untergeordnete Bedeutung bei diesem Austausch ist, zum Beispiel von Sicherungen und Lampen, dann ist keine Bauleistung gegeben.
Wie sieht es mit dem Material aus?
Materiallieferungen, auch wenn es zum Beispiel die Lieferung von Ziegel ist, sind keine Bauleistung, weil es Lieferungen sind. Nur wenn diese Ziegel vom Unternehmer dann auch verbaut werden, dann ist es eine Bauleistung.
Ich glaube, da ist die Unterscheidung nicht immer ganz so klar. Vielleicht können wir das anhand von Beispielen ein bisschen genauer definieren, was jetzt eine Bauleistung ist und was nicht.
Als Beispiel kann angeführt werden, wenn der Tischler eine maßgeschneiderte Theke für ein Gasthaus herstellt. Diese Theke montiert der Tischler. Er verbindet diese Decke mit dem Grund und Boden, mit dem Gebäude. Also ist es eine Bauleistung. Wenn der Tischler jedoch diese Planung und Herstellung und die Montage macht, dann ist es eine Bauleistung. Wenn der Tischler aber jedoch diese Decke nur liefert und ein anderer Unternehmer baut diese Decke ein, dann hat der Tischler nur die Lieferung, das ist keine Bauleistung. Der andere Unternehmer, der die Decke einbaut, der hat die Bauleistung. Und das Wichtige ist auch, so wie beim Tischler zum Beispiel, der auch den Einbau macht, dass man jetzt die Leistung, die er bringt, nicht trennt in Planung, weil die Planung ist an und für sich keine Bauleistung. Auch die Herstellung der Decke wäre keine Bauleistung an sich. Erst durch die Montage der Theke wird es zur Bauleistung. Und dann heißt es nicht, dass auf der Rechnung alle drei Positionen, alle drei Leistungsbereiche getrennt darzustellen sind, sondern es unterliegt alles dem gleichen Rechtssystem. Durch die Montage ist es alles eine Bauleistung und es kommt zum Übergang der Steuerschuld.
Das heißt, der Tischler muss jetzt nicht hergehen und diese Leistungen in mehreren Rechnungen aufsplittern. Einmal wird die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger übertragen, einmal bleibt sie bei ihm, sondern er kann es wirklich gesamt in eine Rechnung packen und die Steuerschuld geht auf den Leistungsempfänger über.
Ja, aber nur in diesem Fall, weil das eine einheitliche Leistung ist.
Gut, haben wir einen anderen Fall, wo das nicht der Fall ist?
Ja, so ist es. Wenn dieser Tischler zum Beispiel Fenster und Türen für ein Gebäude macht und für drei Fenster baut er diese zur Gänze ein, mit dem Rahmen und so weiter, dann hat er dort Bauleistungen. Wenn er den restlichen Teil nur liefert, weil diese später von einem anderen Unternehmer zum Beispiel eingebaut werden sollen, dann sind das Materiallieferungen, die keine Bauleistung sind.
Da muss er die Rechnung aufsplitten, oder?
So ist es. Er muss die Rechnung aufsplitten in zwei Bereiche oder er macht zwei Rechnungen. Beispiele, jedenfalls für Bauleistung oder nicht, sind zum Beispiel der Transportbeton. Auch wenn dieser Beton per Schlauch zu einem Stockwerk hinaufgeleitet wird, so spricht man noch nicht von einer Bauleistung, sondern von einer Materiallieferung. Der Schlauch an sich ist notwendig, um dieses Material zu liefern. Oder auch die Gartengestaltung. Das bloße Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern ist keine Bauleistung.
Obwohl es mit dem Boden verbunden ist, ne?
So ist es. Weil das einfach die Verbindung mit dem Boden noch nicht so ein Übergewicht hat. Wenn ich aber als Gartengestalter jetzt da Hügeln aufschütte, Böschungen mache, Teiche anlege und nebenher auch noch diese Bäume und Sträucher pflanze, dann ist das gesamte Werk als Bauleistung zu sehen.
Das heißt aber, im Zweifelsfall wäre hier, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob man von einer Bauleistung ausgehen kann oder nicht, mit dem jeweiligen Steuerberater Rücksprache zu halten. Oder wissen das die Leute eh, die Tischler, die das liefern? Weil ich weiß nicht, wie oft es in der Praxis dann zum, ja, wie soll ich sagen, Fehlern in der Rechnungsstellung kommt.
Leider Gottes sind es wirklich sehr viele Zweifelsfälle und es ist auch vom Sachverhalt her oft nicht so leicht zu beurteilen, ob das jetzt Bauleistung ist oder nicht. Deswegen möchte ich auch noch ein paar Beispiele mehr nennen, weil das wirklich sehr praxisrelevant ist und wir in der Steuerberatung sehen, dass mindestens einmal in der Woche eine Anfrage zu den Bauleistungen kommt. Es ist wirklich ein großes Thema.
Gut, Maria, dann lass uns da bei den Beispielen bleiben und lass uns noch ein paar weitere anführen.
Das ist zum Beispiel, wenn ich einen Feuerlöscher geliefert bekomme und der an der Wand befestigt wird.
Verbunden mit Grund und Boden?
So ist es, durch die Befestigung an der Wand. Hier wird aber gemeint, dass die Befestigung an der Wand noch nicht so einen großen Wert in der Leistung darstellt, dass das eine Bauleistung ist.
Also sprich, Lieferung und Befestigung von Feuerlöschern ist keine Bauleistung.
Genau. Das nächste wäre dann auch, wenn Maschinen geliefert werden, die mit dem Grund und Boden fest verbunden werden. Es gibt oft so große Anlagen, da muss ich vielleicht ein Betonpodest machen. Die müssen niedergeschraubt werden. Da muss ich vielleicht sogar Wände versetzen, damit ich diese Maschine dort hineinbekomme und dort fixieren kann. Diese Maschinen gelten dann als Grundstück, als Teil eines Grundstückes, und wenn ich dann Leistungen an diesen Maschinen erbringe, dann gilt das als Bauleistung.
Mhm. Das heißt, eben weil das mit dem Boden verbunden ist und weil dann daraus natürlich eine Leistung entsteht. Aber wie schaut es jetzt aus, wenn ich diese Maschinen oder Container oder nur vermiete?
Diese Vermietung an und für sich gilt dann als Grundstücksvermietung und ist dann als solche einzustufen.
Maria, auf einer Baustelle ist es ja üblich, dass auch Container aufgestellt werden. Gelten die als Bauleistung?
Diese Container, wenn diese fix mit dem Grund und Boden verbunden sind, dann haben wir auch hier eine Bauleistung.
Wir haben das Thema Türen schon gehabt. Wie schaut es jetzt mit Fenstern aus?
Genau das Thema haben wir vorher schon leicht angesprochen. Fenstern, wenn diese zum Beispiel nur eingehängt werden in eine Angel, dann habe ich auch keine Bauleistung. Das gilt nicht als Montage.
Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleitinger.at.
Maria, kommen wir zum Thema Leistungsempfänger. Mich würde interessieren, wer gilt als Leistungsempfänger, auf den dann diese Umsatzsteuerschuld übergeht?
Der Leistungsempfänger muss ein Unternehmer sein, der seinerseits mit der Erbringung von Bauleistungen beauftragt ist oder üblicherweise selbst Bauleistungen erbringt.
Das heißt jetzt aber, wenn ich jetzt eine Privatperson bin Häuselbauer, und hole mir quasi Bauleistungen von Unternehmern ein, naja, da kann ich keine Vorsteuer abziehen, ne? Weil ich ja kein Unternehmer bin.
So ist es. Und zwar muss man das sich so vorstellen, dass es im Subbereich passiert, diese Leistung. Also wenn ich egal ob als Privatperson oder als Unternehmer, eine Bauleistung beordere, dann ist diese erste Ebene nicht vom Übergang der Steuerschuld betroffen. Erst die zweite Ebene, wenn dieser Unternehmer, der beauftragt wurde, jetzt einen anderen Unternehmer wieder heranzieht als Subunternehmer und diese Bauleistung dort beauftragt, dort geht es um die Frage bezüglich des Übergangs der Steuerschuld.
Das heißt, wer gehört jetzt zu dieser Gruppe?
Zu dieser Gruppe gehören also, zu dieser ersten Gruppe gehören also Subunternehmer und Generalunternehmer. Also zwischen Subunternehmer und Generalunternehmer gibt es dieses Verhältnis, wo es um den Übergang der Steuerschuld geht.
Nicht der Bauherr sozusagen.
Nicht der Bauherr bei der ersten Gruppe.
Hast du da vielleicht noch ein Beispiel, wo man das ein bisschen festmachen können?
Naja, wenn ein Unternehmer ist, zum Beispiel eine Steuerberatungskanzlei, der lässt sich jetzt da eine Kanzlei bauen und beauftragt dazu einen Generalunternehmer. Und der Generalunternehmer geht jetzt her und beauftragt einen Subunternehmer. Die Rechnung zwischen Subunternehmer und Generalunternehmer lautet auf Übergang der Steuerschuld. Die Rechnung des Generalunternehmers an den Steuerberater lautet mit 20% Umsatzsteuer nach dem Regelsystem.
Und muss man das auch, wenn man eine Rechnung ausstellt mit dem Übergang der Steuerschuld, muss man da gesondert darauf hinweisen?
Das jedenfalls, würde ich jedenfalls raten. Es ist insofern kein Muss, weil die steuerlichen Konsequenzen trotzdem eintreten. Aber auf jeden Fall ist der andere sofort informiert, der die Rechnung in die Hände bekommt, um was es sich da geht, warum auf meiner Rechnung jetzt da auf einmal keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist.
Hast du da so eine Vorlage, einen Formulierungssatz, wie man das vielleicht in dieser Rechnung aufweisen kann?
Das kann man auch ganz einfach schreiben, indem man sagt, Übergang der Steuerschuld aufgrund Bauleistung.
Maria, wir haben jetzt da gesagt, dass zu dieser ersten Gruppe Subunternehmer und Generalunternehmer gehören. Aber wann weiß der Subunternehmer, dass er eben Subunternehmer ist?
Das Beste ist natürlich, wenn der Generalunternehmer an seinen Subunternehmer den Hinweis gibt.
Bei der Beauftragung.
Bei der Beauftragung. Ich bin beauftragt mit einer Bauleistung und beauftrage dich als Subunternehmer weiter mit diesem Auftrag. Das wäre gut, wenn man sowas in der Hand hält. wenn das nicht wirklich eindeutig schon abzulesen ist aus dem Sachverhalt.
Du sagst gerade eindeutig abzulesen aus dem Sachverhalt. Kommt es hier in der Praxis häufig zu Fehleinschätzungen?
Das kann durchaus auch vorkommen, dass für den Subunternehmer nicht sofort ersichtlich ist, dass der Generalunternehmer praktisch selbst beauftragt wurde und dass dann die Rechnungen falsch ausgestellt werden.
Maria, gibt es da irgendwelche Konsequenzen, wenn das nicht klar ist?
Wenn jetzt die Rechnung falsch ausgestellt ist, zum Beispiel mit Umsatzsteuer ausgestellt ist, obwohl ein Übergang der Steuerschuld vorliegt, dann gibt es das Problem, dass diese Umsatzsteuer beim Leistungsempfänger nicht als Vorsteuer geltend gemacht werden kann. Das heißt, wenn später eine Betriebsprüfung kommt, wird ihm diese Vorsteuer gestrichen. Das ist natürlich ein großes monetäres Problem. Umgekehrt, wenn eine Leistung mit Übergang der Steuerschuld beurteilt worden ist und keine Umsatzsteuer auf der Rechnung ist, aber es keine Bauleistung im umsatzsteuerlichen Sinn gewesen wäre, dann schuldet der Aussteller der Rechnung, also der Leistungserbringer, diese Umsatzsteuer. Das Problem, man könnte ja das alles über Rechnungsberichtigung korrigieren, aber das Problem ist dann, wenn die betroffenen Unternehmer bereits im Konkurs sind. Dann kann ich keine Rechnungsberichtigung mehr machen. Also ganz wichtig, vorher schon den Sachverhalt sehr gut abklären und wenn nötig einen Steuerberater hinzuziehen.
Gut, Maria, wir haben definiert, zur ersten Gruppe gehören Subunternehmer und Generalunternehmer. Du hast von einer zweiten Gruppe gesprochen. Wer oder welche Unternehmen zählen zu dieser zweiten Gruppe?
Das sind jene Unternehmer, die üblicherweise Bauleistungen erbringen.
Klingt für mich eigentlich sehr ähnlich wie Subunternehmer und Generalunternehmer.
Ist natürlich so, wobei in diesem Fall jetzt da die Überprüfung eine andere ist. Wenn ich Leistungen an Unternehmer erbringe, die üblicherweise Bauleistungen erbringen, brauche ich keinen Nachweis, ob dieses Unternehmen zu einer Bauleistung beauftragt wurde. Was ich aber sehr wohl brauche, ist die Information, ob das ein Unternehmer ist, der üblicherweise Bauleistungen erbringt.
Hast du da ein Beispiel für Unternehmer, die eben üblicherweise Bauleistungen erbringen?
Da hilft uns jetzt natürlich das Bundesministerium für Finanzen, indem die eine beispielhafte Aufzählung den Richtlinien beigelegt haben. Das sind zum Beispiel Installateure, Baumeister, Bauspengler, Dachdecker, Zimmerer, Fliesenleger, Maler. Und wichtig bei diesen ist, damit man als solche eingestuft werden kann und auch wenn Unternehmen nicht unter diese Aufzählung fallen, dass diese Umsätze, die Bauleistungen sind, zumindest 50% der gesamten Leistung des Unternehmers betragen. Also das ist der Kickpunkt.
Das heißt, nicht darunter fallen dann wahrscheinlich Hausverwalter, Architekten, keine Ahnung, Projektleiter.
Genau so ist es. Außer diese hätten zusätzlich noch solche Leistungen, die eben mehr als 50% betragen.
Kann es hier eigentlich auch Zweifelfälle geben?
Auch hier kann es Zweifelfälle geben. In diesem Fall würde man sich eine Bestätigung vom Unternehmer einholen, dass jedenfalls mindestens 50% der Leistungen Bauleistungen sind. Mit dieser Bestätigung kann man sich dann ganz gut zurücklehnen.
Maria, kommen wir zum wichtigsten Teil, nämlich eben dieser Rechnungsausstellung. Wie muss jetzt die Rechnung bei Bauleistungen gestaltet sein? Was ist wichtig?
Diese Rechnung sollte die UID-Nummer beider Unternehmen enthalten, also die des Leistungserbringers und die des Leistungsempfängers, zusätzlich zu den üblichen Rechnungsmerkmalen und zusätzlich den Vermerk darauf haben, wie wir schon gesprochen haben, dass es ein Übergang der Steuerschuld ist, der Bauleistung ist.
Und wie entsteht jetzt diese Steuerschuld? Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
Diese Steuerschuld entsteht dann beim Leistungsempfänger, der ja Umsatzsteuer und Vorsteuer dann gleichzeitig hat, und zwar mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Leistung ausgeführt wurde. Beziehungsweise, wenn eine Rechnung später gelegt wurde, kann ich noch maximal einen Monat verschieben. Aber wenn die Rechnung jetzt 3 Monate später ausgestellt wird, habe ich diese Verschiebung mit einem Monat und länger nicht.
Wie schaut es jetzt aus oder wie verhält es sich mit Anzahlungen?
Anzahlungen, da geht es ja darum, wann die Zahlung geflossen ist und dort entsteht dann die Steuerschuld.
Und wie funktioniert jetzt dieser Vorsteuerabzug im Zusammenhang mit dem Übergang der Steuerschuld?
Der Vorsteuerabzug schaut dann so aus, dass der zur gleichen Zeit erlaubt wird, zu dem die Umsatzsteuer für diese Bauleistung zu zahlen ist, wo der Umsatz, der Übergang der Steuerschuld gegeben ist. Das heißt, es kann hier keine Monatsverschiebung drinnen stecken. Es kommt in einem Monat dann immer zur Umsatzsteuerbelastung und zum Vorsteuerabzug und damit ist es dann für den Leistungsempfänger ein Nullspiel. Zum Vorsteuerabzug möchte ich noch sagen, dass dieser auch gewährt wird, ganz anders wie bei den üblichen Rechnungsausstellungen und Rechnungsvorschriften. Auch wenn die Rechnung nicht ordnungsgemäß ausgestellt wurde, Rechnungsmerkmale fehlen oder wenn es gar keine Rechnung gibt. Also ganz untypisch, auch dann bekomme ich den Vorsteuerabzug. Nur aufgrund der Tatsache, dass das Sachverhalt der Bauleistung mit Übergang der Steuerschuld vorliegt.
Aber wenn keine Rechnung vorhanden ist, wie kann ich da den Vorsteuerabzug geltend machen? Ich weiß ja nicht, in welcher Höhe, oder?
Naja, es gibt ja eine Zahlung dazu.
Okay, aufgrund der Zahlung lässt sich das dann berechnen mit den 20%.
So ist es.
Wie sieht es jetzt eigentlich mit den Aufzeichnungen aus? Gibt es da spezielle Aufzeichnungspflichten?
Aufzeichnungspflichten, ja. Insofern, dass man diese Sachverhalte getrennt auf eigenen Konten bucht, damit es sofort abzulesen ist und einfließen kann in die Umsatzsteuervoranmeldungen und dort in die richtigen Kennzahlen.
Marie, wie sieht es jetzt aus, wenn man ausländische Unternehmer beauftragt oder wenn ausländische Unternehmer Bauleistungen erbringen?
Bei ausländischen Unternehmen ist es etwas leichter, weil es hier nicht notwendig ist, dass es sich auch wirklich um eine Bauleistung handelt. Hier ist die Prüfung sozusagen nicht so genau vorzunehmen, weil ausländische Unternehmer, die Leistungen an österreichische Unternehmer erbringen, grundsätzlich vom Übergang der Steuerschuld umfasst sind.
Das ist dann dieses Reverse Charge, oder?
Ja, genau. Das Reverse Charge, und zwar das nennt sich das Ausländer Reverse Charge. Das sind Leistungen betroffen und Werklieferungen, die von ausländischen Unternehmern, die in Österreich keinen Sitz oder keine Betriebsstätte haben, an österreichische Unternehmen eben erbracht werden.
Ist es oder macht es dann einen Unterschied, ob das Unternehmen im EU-Raum ist oder nicht?
Das macht keinen Unterschied.
Maria, ich glaube, wir haben jetzt einen sehr guten Überblick zum Zusammenspiel Umsatzsteuer und Bauleistungen erhalten. Jetzt ganz kurz noch aus der Praxis, wenn du das jetzt nochmal kurz zusammenfassen möchtest, worauf ist zu achten?
Also ganz wichtig für Unternehmer, die Bauleistungen erbringen, sollte diese Leistung in Planung sein, vorher schon fragen, weil eventuell der Auftrag dann schon andere Beträge ausweist. Der andere, der zu Zahlende, der diese Leistung bekommt, muss ja schon wissen, mit welchem Betrag er rechnen muss. Und das könnte dann bereits ein Kostenfaktor sein, weil der andere eine Zwischenfinanzierung eventuell vornehmen muss oder nicht, wenn er diese Umsatzsteuer, falls es keine Bauleistung ist, ja schon vorher finanzieren muss.
Maria, wenn es jetzt dazu Fragen gibt, wie kann man dich am besten erreichen?
Am besten über meine Mailadresse maria.koller@sdb-feldbach.at.
Perfekt. Und natürlich könnt ihr eure Fragen auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir leiten die gerne an Maria und an ihr Team weiter. Vielen Dank, dass du hier warst und danke euch fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.at. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.